Heute zu Gast der Weltrekordhalter im Big Wave Surfen und Unternehmer Sebastian Steudner.
Dann habe ich 2010 es eben geschafft, die größte Welle zu surfen auf Hawaii, die jemals gesurft wurde. Habe den Weltmeistertitel damit gewonnen. Und da kam so der erste große Mediendurchbruch dann auch, wo es dann rauf und runter ging mit Stefan Raab und Lanz. Und ich war dann wahnsinnig präsent in den Medien. Ich war wahnsinnig erfolgreich im Sport, aber es hat kein einziger Sponsor auch nur die Tür aufgemacht. Und es war auch die Zeit, wo ich dann in den Medien war. Es waren echt teilweise schizophrene Erlebnisse. Weil ich war bei Aufzeichnung von Stefan Raab, bin zurückgefahren und stand um 1 Uhr nachts irgendwie dann so vor der Tür von einem Club. Und die Leute kamen und sagen, ich hab dich gerade bei Stefan Raab gesehen. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Heute sicher kein klassisches OMR-Podcast-Thema, kann man sich nicht ausdenken, aber gerade weil es so ungewöhnlich ist, trotzdem sicher sehr spannend. Da kommt ein Typ aus der deutschen Provinz, geht mit 16 nach Hawaii, landet an einem etwas halbseidenen Surf-Internat, schließt sich dann den hawaiianischen Ureinwohnern und Surfern an und wird über die Jahre, mittlerweile ist er Ende 30, zu einem der besten Surfer der Welt, zu dem prägenden Gesicht. Der Sportart Big Wave Surfen prägt einen ganzen Ort, eine neue Marke mit Nazaré, der Ort in Portugal, wo Big Wave Surfen in Europa groß geworden ist, hat er alles miterlebt, schreibt irgendwo entsprechend auch Marketinggeschichte, ist mittlerweile selber eine riesige Vermarktungsfläche, macht Deals mit Porsche, mit anderen großen Brands und versucht seine Sportart, seine Orte, sein ganzes Thema, sich selbst nach vorne zu bringen. Darüber haben wir gesprochen. Sehr, sehr abgefahrene Geschichte, sehr inspirierend auf eine ganz andere Art, das Leben und das Surfen des Sebastian Steudner. Auf geht's! Herzlich willkommen, Sebastian Steudner, dem Big Wave Surfer. Moin.
Moin, moin.
Also Big Wave Surfen hast du schon so ein bisschen für mich zumindest bekannt gemacht, weil ich hätte keine Ahnung, was das gibt, bis vor 10 Jahren, dass am Anfang, dass du irgendwo aufgetaucht bist als jemand, der das gemacht hat.
Ja, also ich meine, die Sportart ist eine sehr junge Sportart, ist auf Hawaii entstanden, Ende der 90er Jahren, als die technischen Hilfsmittel sozusagen bereit waren, also in Form von Booten und Jetskis. Und es gab es in Europa nicht. Und ich war der erste und dann auch der einzige Europäer, der darin gut geworden ist in der Sportart, eben auf Hawaii. Und ich war der erste, der den Weltmeistertitel gewonnen hat in 2010. Und dann als das Big Wave Surfen zu uns gekommen ist, also als Nazaré in Portugal dann der neue Hotspot wurde, bin ich das Gesicht davon eben so geworden. In
Europa. Also ein bisschen so wie Bernhard Langer mit Golf früher, in meiner Jugend, so da hat man das verbunden, irgendwie der Deutsche, der auf einmal, oder dann später natürlich Becker, irgendwie Graf, Tennis, also es gibt dann irgendwie schon so Gesichter, die Sportarten groß machen, ne?
Die gibt's, ja.
Ja.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ist denn Windsurfen ist schon älter als Big Wave Surfen, ne?
Ja, Windsurfen ist viel älter. Ich habe auch mit Windsurfen angefangen, also ich bin ja in Nürnberg aufgewachsen, da gibt's nicht so viel Welle.
Ja.
Deswegen habe ich ganz traditionell am Baggersee angefangen, bei Flaute mit meinem Windsurf-Segel und Brett rumzustehen und so zu denken, ich bin wie Robbie Nash und irgendwie so mir vorzustellen, wie das sein könnte. Und bin dann mit 13 entschlossen, nach Hawaii auszuwandern, um Windsurfer zu werden. Und habe das dann mit 16 gemacht.
Es gibt die Geschichte, dass du damals auch deinem Vater einen Businessplan vorgelegt habest, als du da irgendwie losfahren wolltest mit 13 oder 14 nach Hawaii. Und dann waren deine Eltern ja offensichtlich nachvollziehbarerweise in Sorge, hast du wohl so einen Businessplan präsentiert.
Ja, Businessplan ist ein bisschen übertrieben, aber zum damaligen Zeitpunkt war das mein Businessplan. Und zwar ging es darum, also ich habe immer Argumente gesucht, um mir das sozusagen auszureden. Und ein Argument war ja, du musst ja einen Flug bezahlen. Hast du ein Geld für so einen Flug? Und dann bin ich zum Reisebüro. Hab gefragt, was kostet ein Flug München-Honolulu? So, keine Ahnung, was das damals war. Und dann wusste ich, okay, so viel Geld brauche ich, um da hinzukommen. Das ist das Argument, dass mein Vater nicht mehr sagen kann, du kannst dort nicht hin. Habe angefangen im Windsurf-Geschäft, dem einzigen in Nürnberg, zu arbeiten, bis ich das Geld hatte. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe das Geld. Sozusagen Stage One completed. Und dann gab es andere, was machst du denn dort? Wie finanzierst du es dort? Und so habe ich dann immer sagen Ideen gesammelt, wie ich das machen kann, und es dann auch gemacht.
Und dann warst du dann auf einmal in Honolulu am Flughafen und dann musst du trotzdem weiter zur Schule gehen oder sowas?
Ja, nee, ich habe das, also mein Ausweg war, es gab so eine Art Performance-Windsurf-Internat, so wurde das verkauft. Es war dann in Realität, waren es die Eltern von zwei Profi-Windsurfern, die dann immer total zugekifft waren, so richtige so Ami-Aussteiger auf Hawaii angekommen, jeden Tag den Joint, immer die Bibel zitiert und haben so ein paar Bretterhütten irgendwie im Garten gehabt, wo wir gewohnt haben. Es gab Instant Noodles als Mittagessen, 2 Stunden online Highschool irgendwie, also alibimäßig am Computer rumsitzen, und dann sind wir zum Strand gebracht worden und wenn es dunkel wurde, wieder abgeholt worden. Aha. So, und das war sozusagen mein wo auch dann meine Mutter gesagt hat, okay, er geht zur Schule. Also ich 3-4 Monate gemacht und dann, dann war ich im Windsurfen sehr talentiert, habe sehr schnell auch Sponsoren gewonnen. Robbie Nash war einer meiner ersten Sponsoren dann tatsächlich auch.
Ja. Wie hat er dich gefunden?
Nash-Segel, ja, das war eine kleine Welt dort. Man surft alle an einem Spot, da heißt Ho Keeper. So wo die Windsurfer alle jeden Tag, wenn es Wind hat, surfen, und deswegen kennt man sich sehr schnell und man sieht auch, wer sind die Talente, wer ist gut, wer schlägt sich durch und so. Und ich konnte gerade Wasserstart und irgendwie so ein bisschen mich auf dem Brett halten, als ich angekommen bin, und innerhalb von 3-4 Monaten konnte ich rückwärtshaltlos, vorwärtshaltlos springen etc. alles.
Okay. Aber was heißt, an dem Baggersee in Nürnberg hattest du das dann eigentlich gar nicht richtig gelernt?
Nee, also ich habe halt, also wie ich es tatsächlich gelernt habe, ich habe ganz viel visualisiert, also über Jahre. Ich habe zum Beispiel, ich saß immer in der letzten Reihe hinten links
in der
Heizung, und habe aus den Schulheften einfach nur das Cover abgetrennt und habe das auf dem Windsurf-Magazin geklebt und habe dann den ganzen Schulunterricht Bilder angestarrt. Aha. Und mir das vorgestellt, wie das sein könnte. Ich bin Skateboard gefahren, habe mir vorgestellt, ich surf gerade. Ich stand eben auf dem Baggersee, auf dem See rum, und wenn ein bisschen Wind war, dann habe ich so im Endeffekt mehr visualisiert als physisch gemacht. Aha. Und als ich angekommen bin, war das dann, war es wirklich so, dass ich konnte die schwierigsten Tricks innerhalb von teilweise ein paar Wochen lernen. Und so das Simpelste, aber Halse, Wände, also das Umdrehen, konnte ich erst nach einem halben Jahr, Dreivierteljahr oder so.
Aha. Und dann haben aber die Amerikaner, also Robbie Nash ist ja da die Legende, die Ikone schlechthin im Windsurfen, haben das gesehen, okay, da ist ein Typ, der hat was drauf.
Ja, Robbie Nash hat eine Marke, also er stellt Windsurf-Material her, mittlerweile alles, glaube ich, Kitesurf, Stand-Up-Paddle, also alle Wassersportarten. Dem sein Teammanager hat dann, das war das erste kleine Sponsoring, was ich hatte, es war dann erst so Material, dass ich Material von ihm bekommen habe. Und dann, natürlich so ein bisschen andere Marken. Chiemsee war damals, glaube ich, der Klamottensponsor.
Ja.
Dakine, F2, auch eine deutsche, österreichische Marke. Ja.
Und die haben sich bei dir gemeldet und gesagt, okay.
Ja, teilweise haben die sich bei mir gemeldet, oder es ist eben, wie gesagt, es ist eine kleine Welt. Dann ist der Teammanager irgendwie da aufgetaucht oder einer von den Athleten hat mit denen gesprochen und so.
Und dann warst du da eine Weile und hast du dann irgendwie Highschool-Abschluss gemacht oder sowas? Oder?
Ich habe den bekommen, ja. Ich gemacht habe ich nicht wirklich viel. Ich glaube, das war aus, wie war das? Ging's irgendwie, ja, da habe ich bekommen. So ein Zertifikat.
Aha. Ja. Und, aber du warst eigentlich dann jahrelang immer nur am Surfen da? Also von 13, 14 an bis dann?
Nee, ich bin also mit 16. Mit 13 habe ich mich entschlossen. Mhm. Mit 16 bin ich dann wirklich dahin.
Ah, okay.
Also sozusagen 3 Jahre war die Pitch-Phase, wo ich meine Eltern überzeugen musste, dass sie mich eben gehen lassen. Und dann war ich, es war nicht so lange, war so 1,5 Jahre, 2 Jahre maximal, dass ich im Windsurfen so unterwegs war. Und dann habe ich auf Hawaii, also auf Maui, der Insel, die Welle Jaws brechen sehen. Das war damals die größte Welle der Welt. Und es war so die, auch die Phase 2002, 3, 4, wo Laird Hamilton und diese, also wo das wirklich bekannt geworden ist, wo es auch die Werbung dann gab, diesen Film Riding Giants, ist in der Zeit entstanden. Und es hat mich so fasziniert, dass ich das dann machen wollte. Und dann, als ich den Schritt gemacht habe und mich entschlossen habe, Big Wave Surfer zu werden, hat sich dann alles verändert, weil das so ein sehr kulturelles Thema ist. Surfen ist hawaiianische Kultur, Windsurfen nicht. Das heißt, Windsurfen wird ausschließlich von Ausländern sozusagen betrieben. Hat die Wurzeln auch eher in Europa als auf Hawaii. Auf Hawaii ist halt einfach nur der beste Ort, um das zu machen. Und Big Wave Surfen ist so die Königsdisziplin des Surfens.
Aber Big Wave Surfen kommt dann halt vom Wellenreiten so ein bisschen.
Genau, es gibt verschiedene Formen von Big Wave Surfen. Die ursprüngliche Form ist, dass du reinpaddelst in die Wellen mit so ganz langen, großen Brettern. Und es war was tatsächlich also so kulturell verankert ist, dass Könige sich Respekt durch Surfen von großen Wellen von ihren, sagen, von ihrem Volk ersurft haben. Und dementsprechend ist es bis heute auf Hawaii hat einen hohen Stellenwert. Und als ich den Fehler gemacht habe, in einem Interview, auch interessant, in einem deutschen Surfmagazin, in einem Interview gesagt habe, ich werde mal die größten Wellen der Welt surfen. Und dann ist eigentlich über Nacht sind dann alle Sponsoren abgesprungen, weil die gesagt haben, mir deutsche Verrückte hier, was erzählt der, kann er, das geht doch nicht. Und es war so ein bisschen, das darf man nicht als 17-, 18-jähriger Deutscher darf man das nicht sagen. So. Und ich wurde in einer hawaiianischen Großfamilie aufgenommen, was auch so ein bisschen müssen wir jetzt weit ausholen, dass das Thema wirklich verstanden wird. Du hast auf Hawaii, ist ein besetztes Land, ist ähnlich wie Thema Indianer am Festland. Mhm. Die sind unterdrückt und dementsprechend gibt es ein großes soziales Problem auch mit sehr viel Kriminalität, Drogen etc. Und Surfen ist die Sportart, die von Zugezogenen und Weißen auf Hawaii vermarktet wird, von Australiern, also von anderen, also nicht Hawaiianern, und aber eigentlich kulturell extrem wichtig ist für die Hawaiianer. Dementsprechend ist da eine sehr starke Kluft auch zwischen den Profi, also zwischen dem Business-Surfen und zwischen der Kultur-Surfen. Mhm. Und ich war sozusagen dann bei den kulturell wichtigen Leuten verankert, aber außerhalb des Businesses. Mhm. Deswegen auch. Konnte aber, hab so meinen Mr. Miyagi irgendwie gefunden da, in dem Nelson Armitage heißt das, so das Oberhaupt von der Großfamilie dort. Und der Big Wave Surfer war in seinen jüngeren Jahren und es gerade seinen Söhnen, als ich ihn kennengelernt habe, beigebracht hat. Und da bin ich so rein in die Familie reingekommen und aufgenommen worden. Und so auch dann zum Big Wave Surfen gekommen und auch in relativ kurzer Zeit dann auf Top-Level gekommen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 18, so 18, 19.
Aber das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, jetzt bist du ja Ende 30, ne?
Ja, es ist 37.
Ja. Also
20 Jahre
her. 20 Jahre her. In den 20 Jahren ist ja jetzt einiges passiert. Also jetzt bist du da der Weltrekordhalter, also der erfolgreichste Big Wave Surfer der Welt. Und also was war das 20 Jahre lang darauf vorbereiten? Oder also du hast 20 Jahre lang quasi eigentlich daran gearbeitet, das zu werden, ne? Und das hinzubekommen.
Ja, also das ist der Weltrekord wird jetzt so aufgenommen, als wenn es ein Ziel ist, was ich mir gesteckt habe. Aber das ist kein, also ich habe mir das Ziel nie gesteckt. Ich habe mir auch nie das Ziel gesteckt, dass ich irgendwie Weltmeister darin werde oder irgendwelche Titel gewinne, sondern für mich war das Ziel immer, ich möchte surfen. So, mir geht es tatsächlich darum, um die Tatsache, ich Brett, Welle, Spaß haben. So, das war das, was mir immer, was mich angetrieben hat und was mich antreibt. Und das Ganze hat sich halt in dem Sinn verändert, dass es Profisport geworden ist, dass plötzlich Jetskis notwendig waren, dass plötzlich ein Team notwendig war, dass plötzlich auch, weil das Interessante daran ist, ja, das zu schauen, was kann ich erreichen, was kann ich machen. Und plötzlich geht es darum, okay, was passiert, wenn du bewusstlos wirst? Und da sind Felsen und da sind noch mehr Wellen und so. Und plötzlich arbeite ich mit einem Militärarzt zusammen hier aus Hamburg. Plötzlich haben die Jetskis irgendwie 400 PS und einen Doppelimpeller und ein Mapping und weiß ich was alles und kosten 30.000 Euro.
So. Okay.
Und plötzlich sind irgendwie da dann an einem großen Tag 20 Leute um mich herum. Also das ist das, was sich verändert hat.
Also das heißt, dein Team sind 20 Leute so an wichtigen Tagen?
An den wichtigen Tagen, ja. Sogar mehr jetzt mittlerweile.
Und was machen die alle?
Alles mögliche. Ich habe ein, also das Wasserteam, das sind Jetski-Fahrer. Einer, der mich in die Welle reinzieht. Mit dem ich, also das ist eigentlich so mein Big Wave-Partner, den ich teilweise auch in die Welle reinziehe. So, wenn wir uns abwechseln, nur in den allergrößten Tagen ist er Designated Driver. Dann habe ich zwei Rettungs-Jetski-Fahrer. Sollte er mich nicht retten können, also wenn ich stürze auf der Welle, dann bin ich in dem Weißwasser drin, ich komme nicht mehr, ich habe ein Airbag-System aus Sicherheit, dann komme ich nach oben. Aber dann brauche ich jemanden, der mich wieder rausholt. Und 15 Sekunden später kommt die nächste Welle und dann die nächste Welle und die nächste Welle. Meistens so 4-5 Wellen hintereinander und je schneller du gerettet wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht bewusstlos wirst. Je später du gerettet wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir was passiert.
Aha.
Deswegen ist es extrem wichtig, dass die so schnell wie möglich sind, also dass die Rettungskette extrem schnell ist. Dann habe ich ein Sicherheitsteam aufgebaut, also was ursprünglich für mich zuständig war, aber mittlerweile eigentlich für alle Big Wave Surfer in Nazaré die Sicherheit stellt. Da ist ein Militärarzt, wie gesagt, Axel Haber hier aus Hamburg von der Bundeswehr, unabhängig von der Bundeswehr, also macht es privat. Dann habe ich so eine kleine Spezialeinheit von Rettungsschwimmern / Lifeguards ausgebildet, die am Strand, also musst du so vorstellen, wir sind, keine Ahnung, 800 Meter, einen Kilometer vom Strand entfernt, das surfen wir. Wenn ich da stürze, dann komme ich vielleicht bis zu auf 400 Meter an den Strand ran, also in dem Weißwasser, also durchgeschleudert. Dann habe ich keine Energie mehr, keinen Sauerstoff mehr im Blut, Puls war auf 180 irgendwie, teilweise komme ich in diese Mittelzone. Da spätestens muss mich der Jetski-Fahrer abholen. Wenn mir irgendwas passiert ist, muss er noch zum Strand fahren. Da ist der Shorebreak, also die Welle, die auf dem Strand bricht, ist ungefähr 5, 6, 7 Meter hoch an den großen Tagen. Das heißt, wenn der Jetski dich nicht an den Strand bringt, hast du ein richtig großes Problem, an den Strand zu kommen. Wenn du bewusstlos bist, dann ist es in dem Weißwasser und in dem ganzen Umfeld eigentlich unmöglich, dass du abgeholt wirst im Wasser. Das heißt, wenn du an den Strand treibst, hast du Glück gehabt. Ja? Wenn du in der Zeit, die du hast, um dass dir jemand helfen kann, dahin treibst, hast du auch Glück gehabt, aber das kannst du dann nicht mehr wirklich beeinflussen. Außer du hast ein Team, die darauf spezialisiert sind, dich zu bergen. Also eigentlich ein Spezialbergungsteam sozusagen. Dann hast du den Strand und vom Strand bis zur Straße, wo der Krankenwagen ist, ist nochmal 500, 600 Meter. Kannst auch mit einem Pickup-Truck nicht drin fahren, weil da ein sehr grober Sand ist, der kriegt sich fest.
Das ist nochmal ein Team.
Das ist nochmal ein Team, ja. Die haben einen speziell umgebauten Buggy, also so ein ATV, SSV, der das ganze Sicherheitsequipment drauf hat, vom irgendwie Defibrillator bis hin zu Nackenkrause, Stretcher, der Notarzt eben hat seine ganzen Mittelchen dabei. Und die Kette habe ich aufgebaut. Und da sind also sieben, acht Leute, die nur in der Kette arbeiten.
Und was ist mit Media Coverage und Filmteam und sowas?
Das ist alles on top. Und das ist bei mir so ein bisschen, ich habe mich immer auf Bereiche, die für mich am wichtigsten waren, konzentriert. Das Thema Sicherheit war für mich extrem wichtig, weil auch Freunde von mir fast gestorben sind. Ich mit sehr viel Glück anderen Surfern das Leben retten konnte, kurz bevor sie bewusstlos geworden sind, teilweise vor den Felsen. Und die Sportart vor allem in Nazaré explodiert ist in den letzten Jahren, wahnsinnig viele neue Leute auch dazugekommen sind und dieses, wenn nicht so ein bisschen so Mount Everest Problem ist aufgetreten, dass ganz viele Amateure und ganz viele Leute den Shortcut suchen, aber sagen, okay, wenn ich da hinkomme, das Bild habe, das ist alles, was ich brauche.
Instagram-mäßig?
Ja, so Instagram-mäßig, ja.
Also Nazaré ist sozusagen, ist auch schon eine Brand, ne? Ist wie der Mount Everest oder wie der Kilimanjaro, das ist so eine Brand, man kennt das als Surfnamen.
Ja.
Und das heißt, da kommen irgendwelche Typen, die so ein bisschen irgendwie auf dem Binnenmeer unterwegs waren und gehen da mal ins Wasser nach dem Motto, jetzt habe ich ein Instagram-Foto. Genau.
Und du kannst in den Hafen gehen, kannst den Jetski-Fahrer mieten und ein Brett mieten und eine Rettungsweste und kannst da rausfahren.
Aber ist lebensgefährlich?
Klar. Und sind auch fast Leute schon umgekommen. Deswegen,
aber ist noch, also gestorben ist noch keiner.
Gott sei Dank nicht, ja.
Und ich habe gehört, da sind auch irgendwie dann teilweise 30.000, 40.000 Menschen am Ufer, die dann ja dichter surfen sehen.
Ja, das ist mittlerweile, das ist wie so ein kleines Festival. Ich meine, die Location ist einzigartig. Du hast einen internationalen Flughafen mit Lissabon. Du hast eine Autobahn, die direkten Anschluss sozusagen zum Dorf hat. Ja.
Wie weit ist das von Lissabon entfernt?
Stunde 20. Hm. Kannst direkt bis zu dieser Klippe fahren, dort parken, runterlaufen und dann hast du so, mittlerweile sind so ein paar Foodtrucks und dann irgendwie einer, der seine Hippie-Musik irgendwie da spielt und dann lauter so, so selbstgemachtes Merchandise links und rechts auf der Klippe irgendwie. Und dann pilgern die Leute da rauf und runter und ist dann so, du kommst oben an, das heißt City oder so, der alte Teil der Stadt mit einer Kirche. Also ziemlich coole Location auch und dann wandern die Leute rauf und runter von diesem Leuchtturm. Und dann hast du eben diesen Leuchtturm, der auch geile Geschichte vom König Sebastian dem I. gebaut wurde. Das ist kein Scherz.
Okay.
Als Defense-Standort sozusagen. Und kannst da drauf gehen und bist wirklich 50 Meter, 100 Meter von den größten brechenden Wellen entfernt.
Das heißt, man kann das gut sehen?
Ja, besser wie über, also es ist wie ein Stadion im Endeffekt. Deswegen sind da auch so viele Leute.
Also am Ende, okay, wir reden jetzt also ein bisschen von Wimbledon-artigen Zuständen dann.
Irgendwie. Ja.
Und hast du da schon irgendwelche Häuser gekauft oder Restaurants oder sowas?
Ja, ich hab ein Haus gekauft, ja.
In Nazaré?
Ja.
Um das zu vermieten oder um da selber zu wohnen?
Um da selber zu wohnen.
Okay, aber ist das irgendwie nicht jetzt auch eine Gegend, die sich total so entwickelt, wo man so ja, unternehmerisch jetzt irgendwie präsent sein sollte?
Ja, Portugal generell. Nazaré, glaube ich, war schon relativ teuer von Anfang an, weil es eigentlich so ein Tourismusort, so ein Wochenendtourismusort für reiche Portugiesen war, unabhängig vom Surfen. Aber mittlerweile ist natürlich, also das Surfen hat komplett das Business von dem, also Tourismus-Business von der Stadt verändert, weil früher waren es die Sommermonate und die Wochenenden und jetzt ist es das ganze Jahr.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das Big Wave Surfen auch in Europa zumindest eine Art Wintersport ist, weil eigentlich im Winter die größten Wellen sind.
Genau. Ja, es ist immer von Oktober bis März ungefähr entstehen die größten Stürme im Atlantik oder auf der Erde und wir brauchen die größten Stürme, um diese Wellen zu produzieren.
Okay.
Das ist ziemlich krass, wenn man sich das so von der wissenschaftlichen Seite her anschaut. Surfen wir die Energie, die ein Sturm, der größer als Deutschland ist, produziert hat. Ziemlich geil.
Gibt es denn jetzt aufgrund des Klimawandels mehr Stürme, also fällt dir der Klimawandel da auf?
Also mir fällt der Klimawandel in dem Sinn auf, dass die Hochdruck- und Tiefdruckzeiten viel länger dauern. Also wir hatten letzte Saison zum Beispiel, ich glaube, drei, vier Monate Hochdruck. Das heißt, eigentlich fast keine großen Wellen, kein Regen, also gutes Wetter eigentlich. In der letzten Saison, also in der Saison davor auch und drei, vier Saisons her auch. Also und es ist immer länger geworden. Das, was mir extrem aufgefallen ist. Ansonsten die Höhe der Welle hat sich nicht verändert, die Intensität der Stürme hat sich auch nicht verändert. Eher der Rhythmus, also wie oft das passiert. Und eben, dass manchmal drei, vier Monate nichts passiert und dann innerhalb von einem Monat irgendwie das dreimal passiert.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allem allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist Ten More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist Ten More In, ein Wort, tenmorein.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Wie hast denn du die Sportart eigentlich entwickelt oder sag mal, hast du darüber nachgedacht oder hast du einfach in Hawaii das gemacht, worauf du Bock hattest und dann irgendwann kam jemand um die Ecke und meinte, es gibt es auch in Portugal, geh da mal hin und dann haben irgendwann irgendwelche deutschen Medien dich entdeckt oder gab es bei dir so den bewussten Plan, ich brauche ja Geld, um das alles zu finanzieren, deswegen fange ich jetzt mal an, den Deutschen zu erklären, was hier gerade passiert und dass das eine Sportart ist.
Also es hat eigentlich so angefangen, nachdem ich dieses Interview da gegeben habe und dann sind die Sponsoren weg gewesen, saß ich ja vorbei und hatte das erste Mal kein Geld. Ja? So, musste mich entscheiden, gehe ich wieder zurück nach Deutschland, so der Traum, das war's. Oder wenn ich hier bleibe, wie verdiene ich Geld? Und dann habe ich angefangen, Schwimmbäder zu bauen, also Construction Worker.
Also Bauarbeiter.
Stahl- und Zementarbeit. Und das habe ich fast 6 Jahre lang gemacht. Bin nicht mehr Athlet gewesen, sondern bin so 80% Bauarbeiter gewesen und 20% Athlet. Und dann habe ich 2010 es eben geschafft, die größte Welle zu surfen auf Hawaii, die jemals gesurft wurde, habe den Weltmeistertitel damit gewonnen. Und da kam so der erste große Mediendurchbruch dann auch, wo es dann rauf und runter ging mit Stefan Raab und Lanz und was auch immer da alles.
Joko und Klaas habe ich gesehen.
Joko Klaas, genau, ja.
Aber hast du nicht so gerne gemacht eigentlich, die Shows?
MTV Home.
ja. Aber du fandest eigentlich scheiße.
Ich habe das gehasst alles. Weil es in dem Sinn keinen Spaß gemacht hat, weil es so ein, es war immer eine starke Kluft zwischen, ich war dann wahnsinnig präsent in den Medien, ich war wahnsinnig erfolgreich im Sport, aber es hat kein einziger Sponsor auch nur die Tür aufgemacht. Es war immer so abgeblasen. Also es war so eine Sportart, die eigentlich, ich war der Adrenalin-Junkie. Die Sportart war zwar bekannt oder in dem Sinn, ich war gefeiert für das, was ich gemacht habe, aber die Sportart war nicht bekannt oder.
Also keine Reichweite, also es gibt keine Übertragungs.
Genau.
Es gibt keine zu wenig Wettbewerbe, die man die Menschen, Millionen von Menschen erreichen. Ne?
Genau,
es gibt keine Reichweite.
Ja, okay. Genau. Und dann waren viele Sachen. Also dann war es auch, dass ich konnte dann zum Beispiel nicht mehr nach Amerika einreisen, nachdem ich den Titel gewonnen hatte, weil ich dort als Sportler dann plötzlich, als Profisportler, kategorisiert wurde und kein Visum dafür hatte. Dann habe ich eine Zeit lang in Nürnberg, war ich dann mit meinen Jugendkumpels, habe ich dann im Nightlife, wie sagt man, im Nachtclub-Business
Türsteher und so.
Gearbeitet. Und es war immer so eine sehr, und es war auch die Zeit, wo ich dann in den Medien war, also waren echt teilweise schizophrene Erlebnisse, weil ich war bei Aufzeichnungen von Stefan Raab, bin zurückgefahren und stand um 1 Uhr nachts irgendwie dann so vor der Tür von einem Club und die Leute kamen und sagen, ich habe dich gerade bei Stefan Raab gesehen. Und ich war pleite, so konnte nicht mehr surfen, wusste nicht mehr, wo die Reise hin weitergeht.
Und wo kommt dann die Reichweite her am Ende? Ich meine, wie ist denn der Sport? Also am Ende hast du jetzt ja große Sponsoren mittlerweile. Also ich habe gesehen, du hast lange mit Mercedes gearbeitet, jetzt aktuell mit Porsche. Mhm. Es gibt, also war das dann Social Media, das am Ende dir geholfen hat?
Nee. Also ich glaube, wie ich es geschafft habe, ist, dass ich einfach wirklich beständig war. Ich war fast jedes Jahr nominiert, also im Finale. Ich habe auch schon vor 2010 immer angefangen, gezielt Medien anzuschreiben. Also ich habe eigentlich alles, ich war so meine eigene PR-Abteilung. Ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut über Vorträge. Ich war in den ganzen DTM-Rennen, Formel-1-Rennen und so weiter, habe ich für große Marken, DHL, Post, Telekom und so die Vorträge gehalten. Habe so ein Netzwerk auch aufgebaut an so Vorstandskontakten etc. Ich war einfach immer sehr, sehr fleißig, glaube ich. So ist es auch entstanden.
Und wer waren deine ersten großen Sponsoren dann?
Mein erster großer Sponsor war eine Wettfirma, Bet90, Betsafe damals. Mhm. Und die erste Weltmarke war Mercedes.
Und okay, und dann haben die dich ausgestattet sozusagen oder haben die dir dann
das
Logo auf deinen Surfanzug draufgepackt und sowas und so?
Ja, also im Endeffekt war es ein Testimonial-Deal und hat dann auch für mich nicht langfristig nicht funktioniert, weil es eher hier ist Geld und komm bitte zu unseren ganzen Events und halt viel Vorträge und mach viel Dinge, die du eigentlich nach der Karriere machst. Ja. Und es war kein Verständnis dafür, dass ich eigentlich Athlet bin und es ist auch mein zentrales Thema, auch bis heute. Auch im Business ist es jetzt gerade das Kernthema, ist, wie befreie ich mich von dem Business? Und weil alles, was ich erreicht habe, und jetzt bin ich der Erfolgreichste, den es jemals gab, mit den Weltmeistertiteln, Weltrekord, Nominierungen etc. Aber ich habe nie mehr als 30-40% auf Athletensein investieren können. Dadurch, dass ich das ganze Business auch selbst mitgetragen habe.
Wie viele Partner, also wie viele Sponsorenverpflichtungen hast du oder wie viele Partnerschaften gibt es denn bei dir?
Ich habe jetzt 4 Partner. Die Verpflichtungen sind von bis. Also es ist, wir haben ein Tech-Entwicklungsprojekt mit Porsche zusammen und Schaeffler, wo wir die Technologisierung des Big Wave Surfens gerade vorantreiben. Ich habe mein Athletenteam, was eben mittlerweile auch eine Größe erreicht hat, dass es einen Teammanager gibt, dass es verschiedene Positionen, im Tech-Manager, alles Mögliche. Und
Nivea habe ich schon gesehen, ist auch
schon. Nivea ist mittlerweile kein Partner mehr, aber mit denen haben wir die für Nivea Deutschland erfolgreichste Werbung jemals gemacht.
Richtung Männer.
Richtung Männer, genau, Nivea Men. Das war ziemlich cool. Es ist halt einfach ein größeres Business auch geworden. Und
wie viel Umsatz hat dann sozusagen Sebastian Steutner als Firma so im Jahr? Also sind das schon mehrere Millionen, über die wir da reden?
Ja, 7-stellig.
Okay. Und das ist dann aber, die Erlöse kommen dann aus Werbung, aus Partnerschaften?
Kommen alle aus Partnerschaften, ja.
Und ich meine, Tech-Entwicklung heißt, du entwickelst dann die Boards weiter, im Windkanal habe ich gesehen von genau. Porsche und sowas, ja. Da bist du dann, nämlich Funksysteme entwickelst du weiter.
Genau.
Wer ist denn dabei, Schaeffler oder wer macht
da
das?
Da ist Riedel, ist der Partner für... Ja,
die
für,
Event-Spezialisten kennen wir auch.
Ja, genau, die machen auch in Formel 1 und in...
Ja. Sind bei uns auch Partner bei unserem Event, helfen uns zwar auch bei Sachen.
Ja. Genau, ja. Das ist zum Beispiel ein Partner, wo wir die Sicherheit extrem verbessert haben jetzt. Also wir haben eine Risikoanalyse gemacht. Ich habe die Nazaré Surf Rescue Association gegründet und bin der Präsident davon. Das ist eine Association, die sich für Sicherheitsentwicklung einsetzt in Nazaré, zusammen mit der Stadt auch. Und da haben wir eine Risikoanalyse gemacht, die ausgespuckt hat, dass 95% aller schweren Unfälle, die passiert sind, hätten mit einem gut funktionierenden Funksystem verhindert werden können. Und deswegen sind wir dann mit Thomas Riedel, dem Inhaber von Riedel, auch in Kontakt getreten und der ist da Feuer und Flamme und hat schon richtig coole Use Cases, auch aus Motorsport und so, wo er das Gleiche gemacht hat, also wo keine Menschen mehr gestorben sind, weil sein Funksystem etabliert wurde und installiert wurde. Und jetzt haben wir das Gleiche eben im Wasser gemacht. Das ist ein bisschen schwieriger, weil die Funkübertragung, sobald du Wasser berührst, abbricht. Deswegen ist da noch ein bisschen größere Herausforderung, das auch im Wasser tun zu können. Zum Beispiel der Schaeffler entwickelt einen Belag für uns, der die Reibung zwischen Wasser und der Bordoberfläche um 50% reduziert, also mich schneller macht.
Und die Reichweite dafür lieferst du jetzt via Instagram? Also da folgen dir so 170.000 Leute, das ist denen schon wichtig, dass diese 170.000, ich meine, wenn du was postest, dann sehen das ja entsprechend recht viele. Also bist du dann auch so eine Art Influencer dann?
Ich glaube überhaupt nicht. Also ich sehe das auch, also 170.000 Follower sind ja unter uns ist ja nicht wirklich viel, ja. So, wenn man es vergleicht.
Mit Pamela Reif oder irgendwelchen anderen.
Ja, genau. Und wenn man sich anschaut, was ich mache, wie spektakulär das ist, auch was ich für Erfolge, mit denen ich, also mit dem Business Case oder mit der Reichweite ich nichts zu tun hatte, außer dass ich die Welle gesurft habe. Wenn man sich die 2018 Welle anschaut, das war so eine, hast du garantiert auch gesehen, ist so, der Leuchtturm und dann irgendwie dahinter fahre ich so die Welle runter und die wurde mehr als 1 Milliarde Mal gesehen. Das ist die meistpublizierte Welle aller Zeiten mit Abstand. Wurde unter einem falschen Namen erstmal rausgehauen.
Also dein Name war falsch?
Also es war nicht mein Name auf der Welle, sondern der Name von dem Weltrekordhalter, also der einen Weltrekord bekommen hat, in dem gleichen Jahr, wo die Welle gesurft wurde. So ein Riesen, das, was wir vorhin drüber gesprochen haben. So ein paar Sachen passiert, die mich bekannt gemacht haben, ohne dass, also die, nicht im Sinne von, ich habe einen Titel gewonnen, sondern dass es passiert. Also es war dann auch bei Forbes in Amerika in einem großen Artikel und in allen möglichen Medien, dass ich diese Welle gesurft habe, wie erfolgreich die Welle war, etc. Und also ich glaube nicht, dass meine Wertigkeit über meinen Instagram-Account oder dass ich jetzt ein Influencer bin. Und ich glaube, ich bin der letzte.
Aber ich meine, du hast die richtigen Leute vielleicht. Man muss ja sagen, also 170.000 ist jetzt im Vergleich zu den Super-Influencern nicht viel, aber wenn man die richtigen hat, ist es ja natürlich schon, also die attraktive Zielgruppe wirst du ja schon haben. Also ich meine, Leute, die dich dafür interessieren?
Ja, ich glaube, ich bin eher oldschool. Also ich bin eher so der, ich finde sehr viel statt in der FAZ, in der SZ, im Manager-Magazin, im Spiegel, also in so in den alten Medien. Die und bin in den Köpfen der Entscheider wahrscheinlich deswegen auch stark präsent. Ja.
Ist denn Surfen oder Big Wave Surfen eine junge Sportart? Also sind da jetzt ganz viele 14-, 15-Jährige, die es machen? Oder ist das.
Nee, überhaupt nicht. Es ist leider, also wir haben leider keinen großen Nachwuchs, der sich da auch jetzt zeigt. Ist ein bisschen wie Klettern oder Bergsteigen. Du brauchst Erfahrung, also du brauchst jahrelange Erfahrung, bis du auf das Level kommst, dass du wirklich die, also sag ich mal, auch sicher und mit Performance die Wellen surfen kannst, so wie wir das tun.
Aber ist das denn Sport hat auch Nachfolgeprobleme, Nachwuchsprobleme, würdest du sagen?
Brutal, ja. Also es krass. In Europa gibt es zwei Big Wave Surfer, die Potenzial haben, die ich kenne, die unter 25 sind.
Aha.
So, und ich bin von den Titeln und also Titelalter bin ich der Jüngste.
Und woran meinst du, liegt das? Ich meine, es ist eigentlich eine Social-Media-Sportart, wo man sagt, okay, da geile Bilder,
ja.
Aber was hält die Leute davon ab, was machen die stattdessen? Also wegen TikTok, weil die alle irgendwie am Zocken sind irgendwo? Oder warum also wo kommt das Nachwuchsproblem her? Man hätte ja gerade diesen Extremsportarten mehr jetzt Leute reinströmen als jetzt bei Fußball, da verstehe ich das vielleicht ein bisschen. Ne? Aber
ja. Ich glaube, das ist einfach, ist kompliziert. Ne? Du musst wahnsinnig viel investieren. Das ist ein bisschen so vielleicht wie Formel 1, du brauchst Geld. Wenn du keine reichen Eltern hast, dann ist es super schwierig, dass du überhaupt das Equipment dir anschaffen kannst. Das ist ein sechsstelliger Betrag, um wirklich ein Equipment-Satz sozusagen zu
kaufen. Also Jetski, Board und so.
Ja. Dann musst du wahnsinnig viel Erfahrung haben, um das überhaupt machen zu können. Oder du riskierst dein Leben, so wie es jetzt viele machen, eben mit dem hier im Hafen einmal kurz den Miet-Jetski und Fahrer sich holen. Dann musst du erstmal Mut haben, das zu machen. Und meistens ist es dann auch so, wenn du so Quereinsteiger bist oder nicht die jahrelange Erfahrung aufbaust, dann zerlegt sich einmal und hast du keinen Bock mehr darauf. Das ist halt tatsächlich das ist eben nicht das Zocken oder das Fußballspielen, wo du, oder keine Ahnung, Skateboard fahren, wo du dir maximal den Knöchel irgendwie brichst oder irgendwie den Arm brichst, weil du irgendwo hingefallen bist, sondern es ist halt, wenn du so eine 25-Meter-Welle siehst, dann weißt du, dass
und das ist so, ich habe jetzt immer gelesen, in der Vorbereitung, so hoch wie das Brandenburger Tor ist das beste Beispiel.
Ja, es ist halt ein Berg. Das musst du mental, also es ist eine ganz andere.
Hast du dich schon mal schwer verletzt?
Ja, schwer verletzt. Ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist, dass meine Lunge kollabiert ist. Also ich war auf dem Rettungsschlitten vom Jetski hinten drauf gelegen und die Welle ist auf mir auf dem Rücken gelandet. Und hat mich sozusagen reingepresst in den Jetski oder in den Rettungsschlitten und dann ist die Lunge einmal kurz zusammengeklebt. Das ist ein ganz ekliges Gefühl, weil das Flüssigkeit auf beiden Seiten und dann deine Reaktion ist, dass du tief einatmen möchtest, dass sich das wieder ausfaltet und es geht auch nicht, ja.
Und dann warst du, aber im Krankenwagen haben die das gefixt, oder?
Nee, ich war, es ist Gott sei Dank ich glaube, dass es auch nicht komplett zusammengeklebt ist, sondern so teilweise. Aber ich war im Wasser noch.
Aber Rippenbrüche und sowas habe ich gelesen, hattest du auch schon mal?
Ja, Rippenbrüche hatte ich, Schulterverletzung hatte ich, Fuß habe ich mir letzte Saison gebrochen. Aber es sind alles, in Anführungsstrichen, das passiert auch beim Skifahren oder beim Fußballspielen.
Ja, so. Aber eigentlich, wenn ich das so alles höre, das schreit doch nach der großen Netflix-Doku oder nach dem großen Doku-Film über dich.
Mhm.
Wann gibt's den? Wo ist der?
Der kommt nächstes Jahr, den produziert der Leopold Hösch.
Ah, okay.
Ist der erfolgreichste europäische Produzent, glaube ich. Hat so die Klitschko und Nowitzki und Großfilme und so.
Hat er auch jetzt die FC Bayern-Doku, glaube ich, oder so, ne?
Ja, den Schwarzen Adler hat er gemacht.
Okay.
Genau, ja.
Aha.
Also
das ist schon geplant?
Das läuft schon seit einem Jahr.
Auch für Netflix?
Nee, das wird ein Kino, ich glaube Kino-Ding und dann wo auch immer er es raushaut. Kann sein, dass Netflix wird, kann sein, dass Amazon.
Okay, vielleicht sogar ein Kinofilm, okay.
Ja, also 100% ein Kino, also mit Kinostart.
Ist denn in der restlichen Welt Surfen oder Big Wave Surfen viel größer als hier? Also jetzt, oder hat das da weniger Nachfolgeprobleme?
Nee, ich glaube, also klar, Hawaii hat mehr Surfer, hat, denke ich, auch mehr Nachwuchs. Aber auch da ist, ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Big Wave Surfer auf meinem Level in meiner Generation es gibt, sind es auch nicht so viele. Es sind vielleicht 10, 12, 15 maximal. Und vielleicht 5 davon, die wirklich auch die, muss auch die Bereitschaft haben, dass du wirklich Saison nach Saison nach Saison dir das gibst, was ich mir gebe. Also es ist ja, ich bin 8 Stunden im Wasser, friere mir den Arsch ab, habe die ganze Zeit irgendwelche, also ich habe jetzt in der, das Haus, was ich gekauft habe, zu einer Base umgebaut, mit so einem Wellness-Recovery-Bereich, Fitness-Bereich, um alles in einem, sagen wir, an einem Ort zu haben.
Also nicht so glamourös, dass da jetzt irgendwie am Strand nachher da das gute Leben stattfindet und eine Party, sondern du
bist ja, halt nee. Das ist halt, dann gehe ich zu meinem Haus, dann habe ich den Pool, der beheizt ist, um zum Beispiel Fahrrad zu fahren in den Pool, um mich, meinen Körper wieder aufzuwärmen, Laktat abzubauen. Das ist
ein Fahrrad, so Pedal im Pool dann?
Ja, so ein Ergometer im Pool.
Aha.
Und es ist halt, also es ist hart, ne? Also auch für den Körper ist hart.
Wie lange kann man es ja machen? Ich bin so 37, wie lange kannst du es noch machen?
Ich bin fit, ich bin topfit und habe mich echt gut um meinen Körper gekümmert die ganzen Jahre. Deswegen kann ich es wahrscheinlich, also ich glaube, vom Alter her könnte ich sicher noch 10 Jahre weitermachen. Es gibt auch, also Laird Hamilton, als er seine größten Erfolge hatte, war, ich glaube, Anfang, Mitte 40. Frage ist, wie lange ich mir das geben möchte.
Und was
mich motiviert ist.
Aber was ist denn dein Plan für nach der Karriere? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Was kommt dann?
Naja, aber ich habe so viel eben während der Karriere schon gemacht, dass ich glaube, da wird es mir nicht langweilig. Ich habe jetzt eher tatsächlich mir ein Zeitultimatum gegeben, wo ich Athlet bin. Also wo ich auch wirklich sage, okay, das Business, auch wenn das Business dann drunter leidet, weil ich nicht mehr so hinterher bin, werde ich jetzt wirklich Surfer.
Mhm.
Und das ist gerade auch in unserem Team-Setting die größte Herausforderung, dass wir eigentlich jetzt so ein Manager, oder das Profil ist eigentlich ein Manager, der die Dinge, die ich die ganzen Jahre gemacht habe, mir abnehmen kann und ich dann aber auch weiß, der macht das so in meinem Interesse, wie ich das will und nicht dieses, ich habe einen dafür, einen dafür, einen dafür, einen dafür und dann brauchst du nochmal einen Stab, der die ganzen steuert und am Ende kommt es zu mir wieder zurück. So.
Suchst du noch nach Partnern? Jetzt hören möglicherweise hier beim Podcast ja immer auch Marketing digital affine Menschen zu. Also gibt es noch irgendwelche Bereiche, wo du sagst, okay, ich sehe gerade, du hast ein Boss-T-Shirt an. Also ist Boss schon dein Fashion-Partner oder suchst du noch nach bestimmten Spots oder sagst du irgendwie eine Sneaker-Marke? Okay, Surfen, Sneaker, nicht, aber irgendwas, wo du sagst, okay, Automobil habe ich verstanden, bist du jetzt schon besetzt. Sagen wir, weiß nicht, eine Uhrenmarke würde ja auch zu dir passen. Also sag mal, wo suchst du?
Also ich suche tatsächlich eher nach dem Team gerade. Weil, also Möglichkeiten gibt es viel. Mit allen Marken ist auch nicht das Thema, glaube ich, neue Partnerschaften abzuschließen.
Also es gibt viel Interesse an dir, also viele melden sich.
Viele melden sich und wir sind auch im Gespräch mit vielen. Es ist eher, für mich ist eher die große Herausforderung ist für mich, jetzt bin ich so sehr, also eigentlich das alte Business, ja. Ich glaube, die Herausforderung ist, zum Digital-Business zu wechseln. Auch so, ich erwische mich immer mehr, dass ich so denke, eigentlich so Content Creator vielleicht die Zukunft, ja. Also dass ich weniger so inhaltlich im Surfen unbedingt jetzt so also für mich persönlich habe ich das Setting, was ich brauche, um wirklich maximale Leistung zu bringen. Und wenn ich jetzt die Zeit finde, um mich darauf zu konzentrieren, dann, wie gesagt, jetzt sind es 30-40%. Stell dir vor, wenn ich mich jetzt mal 80% auf den Sport konzentriere, was ich für eine Leistung bringen kann.
Aber Leistung heißt dann noch höhere Wellen oder?
Noch höhere Wellen, noch mehr Wellen, also nicht nur Nazaré, sondern auch zum Beispiel in Irland, auf den Azoren, auf Hawaii, also wirklich das Ganze auch global ausbreiten. Dazu gehört dann, dass du viel Flugstunden hast, dass du viel Logistik auch hast im Sinne von, wie kommt das Team, wie schnell, wohin, weil die Stürme, also Beispiel,
ich kann. Aber würde das Geld bringen oder was würde das bringen? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie.
Spaß,
okay.
Ja, Spaß. Ja. Das ist ja das, mir geht es ja in erster Linie nicht nur ums Geld. Also in erster Linie geht es mir darum, dass ich habe angefangen, Business zu machen, um den Sport mir leisten zu können. Jetzt, klar, verdiene ich auch viel Geld damit.
Das ist ja sehr anstrengend. Also wenn du sagst, okay, jetzt diese ganze Logistik, diese ganze Rumfliegerei,
ja.
Also deswegen Spaß klingt jetzt erstmal auch, also für mich zumindest auch anders. Also ich muss jetzt von Irland zu den Azoren nach Nazaré und dann da immer jeweils ins Wasser. Klingt das irgendwie auch nach einem Schlauch?
Ja, ich finde es geil.
Okay.
Also für mich gibt es nichts Geiles, wenn ich mir denke, okay, ich fliege nach Irland. Surf die Welle dort, da gibt es eine richtig geile Welle, hier ist Malagmore. So, dann steige ich, wenn ich den Flieger bekomme, und das hat dann die logistische Herausforderung, wie komme ich von dort zum Flughafen schnell, fliege zurück nach Portugal, und surft den gleichen Sturm, die gleichen Wellen sozusagen in Portugal.
Ach, derselbe Sturm, der da rüber zieht.
Ja, genau.
Okay.
Und pack mich dann wieder in den Flieger und flieg auf die Azoren oder dann nach Marokko runter und surf da nochmal die gleichen Wellen. So, gibt nichts Geileres.
Okay.
Ja. Und ja, klar, ich meine, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, die ich habe, dass ich wahnsinnig viele Möglichkeiten habe und auf was konzentriere ich mich. Und tatsächlich so dieses, die Wertigkeit von dem Content in Wertigkeit für mich als Marke und auch monetäre Wertigkeit umzuwandeln, eigentlich so diesen ganzen Digitalbereich aufzubauen und jetzt von 170.000 Followern auf 1,7 Millionen Followern zum Beispiel zu kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und
hast
auch
du denn jemanden bei dir im Team, irgendwie einen Videographer oder sowas?
Ja, wir haben, also ich habe eine sehr, sehr hochwertige Core-Produktion, also die Wellenproduktion machen. Das habe ich schon angefangen 2008, 2009 in der Saison, mit Helikopter engagieren und die erste Redcam, die es auf Hawaii gab, irgendwie in den Helikopter packen und so. Und das macht mir auch super Spaß und das ist eine coole Sache, aber das Online-Business, also sagen die Wellen, die ja wahnsinnig erfolgreich sind, auch auf Social Media. Also ich habe...
Das ist eigentlich erstaunlich, ne? 170.000 für das, was du da machst, für die Bilder, für das Spektakuläre, müssen es eigentlich ein paar Millionen sein.
Genau.
Sag dir Paul Ripke was.
Ja,
klar. Kennst du den?
Ja.
Warum hast du den nicht schon mal für ein paar Monate engagiert oder für ein Jahr oder was?
Mit dem im Podcast, den treffe ich auch in ein paar Tagen, ja, hier in Köln.
Aber ich meine, das wäre doch genau der Richtige. Vielleicht der, ne, dir genau wahrscheinlich...
Ja.
Ideen geben kann und auch Bock hat wahrscheinlich an sowas rumzubasteln und Bilder zu produzieren und so.
Ja, mit dem muss man mal sprechen.
Also ich meine, am Ende ist ja die Frage, wie kriegt man das noch größer, also Social Media mäßig, okay.
Ja, also ich glaube, diese ganze, also wie schafft man es, dass man die Aufnahmen und die Momente, auch die sportlichen Momente sozusagen selbst besitzt und es jetzt nicht, also jetzt bin ich angewiesen auf die News-Anstalten auf die irgendwie Reuters und die PAs und so. Also ich bin sehr klassisch unterwegs.
Aber wer macht denn diese Bilder? Ich meine, diese krassen Bilder, wenn du in der Welle bist, die kommen aus dem Hubschrauber oder nicht?
Nee, in Nazaré gibt es keine Hubschrauber, also darf nicht geflogen werden. Da kommt alles von Drohnen und eben weil die Klippen so nah sind, also weil es so
also irgendwelche Fotografen, die du gar nicht kennst?
Ja, gibt's. Mittlerweile sind da hunderte Fotografen.
Das heißt, aber die Fotos gehören dir dann gar nicht?
Ich habe meine eigene Produktion auch. Und aber teilweise ja, also die machen teilweise auch den Job. Also diese Welle, die 1 Milliarde Mal gesehen wurde, da habe ich nichts mit zu tun gehabt.
Okay, aber du kannst es trotzdem posten.
Klar.
Ja, also insofern.
Ja, ja. Also das ist das Gute, also Content gibt es ohne Ende.
Und die Drohnen, die dann fliegen dann so wirklich ganz nah an dich ran beim Surfen?
Ich habe sogar eine Drohne entwickelt mit einem Kumpel dort, der mittlerweile auch echt abgeht mit Drohnenfliegen, die wasserdicht ist, also das heißt, er kann im Wasser landen, kann die absichtlich crashen und wieder starten und war auch der Erste, der in diese Tube reingeflogen ist mit einer Drohne. Das ist ziemlich geil.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Und sag mal, sagst du viel ab? Also jetzt Netflix oder die Doku? Wir wissen noch nicht, wo die ausgestrahlt wird, ne?
Nee, wissen wir nicht.
Aber du verkaufst die Filmrechte dann irgendwen an, wer am meisten zahlt?
Der Produzent dann, ja, der Leopold, genau.
Und du kriegst von dem einfach irgendwie ein Fixum? Oder wie ist der Deal da?
Über den Deal kann ich nicht reden.
Okay, aber ja. Sagst du viele Sachen ab? Also sagst du, gibt es Leute, die dich anfragen und wo du sagst, okay, das passt mir jetzt nicht? Weil du hast mir im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, ob du schon mal in München da in dem Eisbach gesurft bist, weil ich das irgendwie...
Ja.
Aber da sagst du, machst du auf keinen Fall. Aber auch wenn ich immer wieder Leute bitten, da mal reinzugehen, machst du nicht. Also es scheint so, dass wenn du das häufiger vorgeschlagen kriegst.
Ja, ich kriege wahnsinnig viel vorgeschlagen und habe auch viele, also viele Möglichkeiten. Und ich glaube, ich habe immer einen Fokus auf, also ich habe immer einen klaren Fokus und eine klare Vorstellung. Und also ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele Vorträge gehalten früher. Das war so, wie ich mein Geld auch verdient habe.
Was nimmst du für einen Vortrag?
Heute nämlich 25.000.
25.000, okay. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst und erklärst, wie man sowas schafft, dann...
Ja, wow. Aber ich habe angefangen mit 3. So. Mhm. Und habe mir mühsam irgendwie, als ich Mitte 20 war, irgendwie über Vorträge so das Saisonbudget zusammen.
Und wie viele Vorträge machst du jetzt im Jahr?
Mittlerweile mache ich, also ich habe, das ist eine Sache, die ich eigentlich komplett in den letzten Jahren nicht mehr gemacht habe, immer abgesagt habe und wo ich, also was mir wahnsinnig viel Freiheit genommen hat, was auch einer der Gründe war, warum die Mercedes-Partnerschaft für mich dann irgendwann nicht mehr interessant war, weil ich eben die Verpflichtungen, irgendwo physisch zu sein oder irgendwo einen Termin einzuhalten, mich vom Sport abgehalten haben. Mhm. Und Vortragsbusiness ist so, klar, jetzt ist es mit dem Online-Geschichten ein bisschen einfacher geworden, aber wenn du vor Ort irgendwo einen Vortrag hältst, dann musst du jetzt zusagen, wo du in einem Monat, in 2 Monaten bist. So, und das heißt, ich mache, wenn dann nur noch spontane Sachen, die zeitlich reinpassen.
Weil wenn irgendwo eine Welle kommt, musst du dann würdest du sagen, dann hat die Welle Priorität.
Habe ich auch eine Klausel drin, dass ich das dann absagen kann, ja.
Okay, das heißt, du lebst eigentlich sozusagen nach den Stürmen und guckst, wenn irgendwo ein Sturm ist, dann musst du da hin.
Ja, vor allem in der Wintersaison.
Gibt es denn so viel Wettbewerb? Also ich meine, ist das so wie beim Tennis, wo dann so Federer, Nadal, Djokovic sich so selber alle pushen und alle sind mega gut irgendwie? Gibt es jetzt jemanden Zweitguten oder Drittguten, der auch so ein bisschen Wettbewerb schafft und der dich wirklich fordert?
Ja, konstant nein. Es gibt immer wieder so den Fall, das mir zum Beispiel 2016, 17 in der Saison passiert ist. Wir haben Anfang der Saison am ersten Tag sozusagen die vorgelegt, haben die beste Welle, die größte Welle gesurft. Das war eigentlich klar, dass sie den Award gewinnt. Hatte theoretisch auch Weltrekordpotenzial. Und dann am letzten Tag der Saison, wirklich im März, so 2-3 Tage bevor das Fenster sich geschlossen hat, war nochmal ein großer Sturm. Und mein Jetski-Fahrer hat, glaube ich, ein bisschen gefeiert die paar Tage davor, weil er gedacht hat, die Saison ist vorbei und war nicht wirklich 100% da. Und hat zurückgezogen, weil ein anderer Surfer vor ihm in die Welle reingefahren ist, obwohl wir eigentlich das Recht hatten. Mhm. Die Welle hat dann den Award gewonnen. Und sozusagen meine komplette Saison war so für den Arsch.
Wer hat dann gewonnen? Wer war das denn? Wie heißt
das? Das war dann der Francisco, ein guter Kumpel von mir, aus Hawaii auch. Aber der eigentlich der nicht konstant ist, der zufällig halt da war und zufällig diese Welle bekommen hat.
Wie wird das denn gemessen mit den Wellenhöhen ein? Also wer geht denn da hin und misst das?
Amis, die WSL, also die das ist eine Mediafirma mittlerweile, war früher der Verband, die Organisatoren von den normalen Wettkämpfen.
Und die messen dann, wie hoch ist die Welle und wer dann entsprechend die höchste hat, der hat dann gewonnen.
Genau. Und das Messen ist halt so ein bisschen abenteuerlich, ja.
Aha.
Ja, auch ein Thema, was wir jetzt gerade in dieser Technik, in dem Technikprojekt uns angenommen haben, eben mit Drohnen, mit Sensoren, mit Wissenschaft die Wellen zu vermessen und nicht mit Pi mal Daumen, weil jetzt ist es so, stell dir vor, hier Wasserflasche hier oder stell dir vor, der Buchstabe bin ich, ja, und dann sagen die ungefähr hier unten, wo die Wasserflasche aufhört, ist das Tal und hier oben ist irgendwie das Ende von der Welle und der Buchstabe passt so oft da rein. Und das errechnet sich die Höhe, ob die Wasserflasche aber hier aufhört oder hier aufhört.
Aber es muss ja immer jemand mit einem Messinstrument in der Nähe sein auch, wenn du
nee. Irgendwo... Jetzt wird es im Nachhinein, deswegen hat es ja auch 2 Jahre gedauert, bis der Weltrekord anerkannt wurde, weil die hat alles so unter verschlossenen Türen in Amerika unter sich ausmachen.
Aber das heißt, sie sind dann gar nicht vor Ort, es wird dann im Nachhinein geguckt, wie hoch eine Welle war.
Genau. So, also ist ja generell, das Wasser ist das unerforschteste Element. Es gibt noch keine Daten von Wellen, die, also Wellen in Küstennähe, die in Bewegung vermessen wurden. Also es gibt so an den Bohrinseln und in den Offshore-Parks gibt es Kameras und Systeme, die durchlaufende Wellen messen und auf Booten, die dann in die Stürme reinfahren. Aber es gibt noch kein Messsystem für brechende Wellen mobil sozusagen. Mhm. Und das ist eine der Dinge, die wir jetzt gerade mit Porsche auch entwickeln.
Guckst du dir an, wie so ein Kelly Slater oder Robbie Nash oder so, wie die Laird Hamilton, das sind ja so Brands auch, die jetzt, ja. Ich würde mal sagen, alle schon recht reich geworden sind, alle Multimillionäre ja. Mal mindestens. Das sind die wahrscheinlich geworden wegen Medienauftritten und wegen eigener Klamotten oder eigener Fashion-Linien wahrscheinlich oder Materialfirmen oder sowas, ne, oder?
Ja, die haben alle ihr Geld gemacht über Sponsoren.
Okay.
Also ausschließlich Laird hatte die Visa-Werbung hatte er und was hat er noch? Zwei, drei große Partner. Und bei Laird war es eigentlich so, der hatte seinen Durchbruch relativ spät. Der war Weltrekordhalter im Speed-Windsurfen. Der war Hollywood-Stunt-Double. Der war wirklich guter Profi-Big-Wave-Surfer, also im klassischen Sinne. Und hat den Durchbruch mit seiner Frau eigentlich gemacht, die Gabrielle Reese, die damals bekannteste Volleyballspielerin war. Mhm. Und deren Manager sich dann ihm angenommen hat.
Okay. Und also Sponsorenkohle.
Sponsorenkohle. Und jetzt ist er aber richtig reich geworden, indem er der hat so eine Supplement-Firma an die Börse gebracht.
Nahrungsergänzungsmittel.
Genau.
Aha.
Laird Superfood.
Okay, also dann doch eine eigene Brand, okay. Und die anderen, Robbie Nash und so auch, ne?
Gut, Robbie Nash, sind alle erstmal reich geworden mit dem Sport. Also ohne
eigene Marken.
Ja, mit Preisgeldern, mit Sponsoring. Also ich glaube, Kelly Slater hat 10 Millionen von Quicksilver bekommen für seinen 10. oder 11. Titel oder so.
Aber bekommst du sowas nicht?
Nee.
Warum nicht?
Ganz andere ist weil ich Deutscher bin. Also es ist tatsächlich ein riesen Vermarktungsproblem in der Surfszene. Ich bin unvermarktbar für Quicksilver, Billabongs etc.
Warum?
Weil du mit mir in Australien, in Amerika, in Südamerika keine Boardshorts, keine T-Shirts verkaufst.
Weil du...
Mir verkaufst du Luxusautos. So.
Aber weil du zu wenig aussiehst wie ein Surfer oder?
Nee, weil ich als Deutscher nicht oder als Europäer...
Nicht die Kredibilität?
Nicht die... Ja, oder ich... Also das ist so, wie wenn du jetzt ein Jamaikaner, also wenn du jetzt Skihelme verkaufen willst und ein Jamaikaner... Sozusagen.
Aber wenn er der Beste der Welt wäre, würde das sicher super funktionieren.
Weiß ich nicht.
Also wenn ein Jamaikaner jetzt so fern würde, wie früher Hermann Mayer oder so, oder wen gab es im Skilaufen, der richtig krass war.
Glaubst du, das würde funktionieren?
Hundertprozentig. Also wenn ein Jamaikaner, das wäre ja abgefahren, wenn ein Jamaikaner der Beste schnell bei Kitzbühel als Erster am Ziel wäre und alle Schweizer und Österreicher und so würden sagen, what the fuck, der ist der Beste.
Ja.
Was meinst du, was da abginge?
Du glaubst, dass er in Österreich und in der Schweiz vermarktbar wäre?
Also es wäre so absurd, glaube ich, dass das auf jeden Fall ginge.
Ja, nee, im Surfen geht es nicht.
Das heißt, die akzeptieren dich so halb und sagen, okay, der Typ ist irgendwie schon, der hat es drauf, aber so richtig geliebt wird es nicht.
Nee, das war ja auch von Anfang an, das ist ein ganz offenes Problem. Das war ja auch den ersten Titel, den ich gewonnen habe, da war ein riesen Eklat, dass ich irgendwie als Nazi vorgestellt wurde und also wirklich also hardcore. So als Stief.
Aber was
Stiefsohn von Hitler war. Und
die sehen doch die Leistung.
Ja, ja, aber das ist halt, ist vielleicht die Kultur auch, also dass sie wirklich, das ist so eine eigene kleine Familie und Welt und der ehemalige Profi-Surfer ist jetzt der Marketing-Entscheider zum Beispiel.
Mhm.
Und der hat seine eigene Sicht, wie das Surfen, also das ist für die, ist es unmöglich, dass ein Europäer oder ein Deutscher, also die sehen die Leistung, die müssen die Leistung auch anerkennen, weil sie mir die Titel geben müssen. Aber für dieses unmöglich, das zu akzeptieren, dass ich ein Teil davon bin.
Das heißt, dass diese ganzen Community-Brands, Billabong und Quicksilver und so, die halten sich ja lieber fern.
Ja, haben sich immer und werden sich immer.
Okay, das heißt, dieser Weg, jetzt sozusagen wirtschaftlich unabhängig zu werden, den jetzt irgendwie Kelly Slater und Robbie Nash und so hatten, der ist dir dann versperrt.
Genau.
Aber die haben andere Sachen gemacht, die haben eigene Klamotten dann gemacht immer.
Genau. Auf der anderen Seite ist mir, aber dafür brauchst du dann wieder die Community, dafür brauchst du
die
Reichweite, dafür müsste ich große Social Media Accounts im Endeffekt haben. Wäre alles möglich. Tag hat er aber nur 24 Stunden. So. Und das Team eben wenn man sich anschaut, was ich alles gemacht habe, sozusagen, wie viel Aufwand es ist, um sportlich da zu sein, wo ich bin, hatte ich halt keine Zeit, um mich um diese, also jetzt, du sagst hier mit Paul mal irgendwie brauchst du Zeit dafür. So, ich habe nebenbei in den letzten paar Jahren eben zum Beispiel ein krasses Sicherheitssystem aufgebaut, was für andere ein Vollzeitjob ist oder für zwei Personen ein Vollzeitjob ist. Das habe ich dann sozusagen nebenbei gemacht, aus Notwendigkeit, weil ich weiß, wenn das nicht da ist, bin ich in Gefahr, sind die anderen in Gefahr, ist mein Team in Gefahr. Das ist meine absolute Verantwortung, Priorität. Deswegen ist dieses Team und das Setting um mich herum ist super wichtig. Und jetzt ist es auch das erste Mal, dass ich auch in der finanziellen Position bin. Also es sind jetzt die ersten 2 Jahre, wo wir auch den Umsatz machen, den wir machen, mit den Partnern. Und das ist gerade so die Findungsphase.
Wer ist dein größter Partner?
Größter Partner ist Porsche.
Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Also ich habe gelesen, du bist ein großer Fan von so diesen Surfparks, die jetzt irgendwo entstehen. Also es gibt in Deutschland jetzt ja auch so, also irgendwo im Hinterland, ne? Nürnberg, Essen, Hamburg, ja. Dass dann da so Surfparks gebaut werden.
Ja, das ist mega.
Kennst du Leute, die das machen?
Ja, also es ist ja, im letzten Jahr gab es 2 Millionen neue Surfer auf der Welt.
Mhm.
Und deswegen ist Surfen eine der am schnellsten wachsenden Trendsportarten.
Also dann doch, weil wir gerade von Nachwuchsproblemen sprachen.
Ja, aber Surfer, die in Surfcamps gehen und also es ist nicht Profi-Surfer oder Wettkampfsurfer, sondern klar, wenn du sagst, Nachwuchs ist jeder, der surft, dann haben wir gar kein Nachwuchsproblem. Ja, ja.
Okay, aber dann müsste das wirklich eine Riesenchance sein, da irgendwie ran. Solche Surfparks müssten dann nach dir benannt werden.
Die theoretisch.
Sebastian Steudner Surfpark ist ja auch irgendwie ein Logo oder mittlerweile so eine Kredibilität.
Ja, theoretisch. Ich meine, was das Geile ist an den Surfparks, ist, du kannst wirklich auf einer echten Welle surfen. Und du kannst hier in München, im Flughafennähe, habe ich gehört, ist alles irgendwie noch unterm Radar, glaube ich, aber ich habe gehört, da wird so eine Welle gebaut. Und ich glaube, in Düsseldorf auch in der Nähe oder in Köln in der Nähe irgendwie so. Und was passieren wird, ist, dass du kannst das erste Mal wie irgendwie mit dem Go-Kart auf der Rennstrecke, jedes Mal hast du die gleiche Welle, jedes Mal kannst du von der Technik her den gleichen Turn 10-mal hintereinander fahren und zwar von Montag bis Freitag um 9 Uhr bis 9.30 Uhr so, ja. Das traditionelle Surfen, das 90% ist Welle suchen, rumreisen, rauspaddeln, auf die Welle warten, etc. sogar mehr. Ich glaube,
aber bist du kein Purist, dass du die neuen technischen Innovationen, die findest du gut? Also es gibt ja viele, die dann sagen, so beim Fußball lieber, weiß ich nicht, nicht zu viel Kommerz oder nicht zu viel Technologie dabei. Das ist jetzt, du findest es gut, okay.
Ich finde es super, ja. Vor allem für uns, also wenn ich mir vorstelle, dass es vor 25 Jahren eine Welle in Deutschland gegeben hätte, hey, was Geiles hätte mir nicht passieren können. So.
Okay, aber das ist sowas selber auch unternehmerisch mitzumachen irgendwie?
Das ist halt die Sache wieder Zeit. Klar, ja. Hätten
oder
wir...
Oder deinen Namen zu verleihen oder deinen Namen sozusagen zu lizenzieren oder sowas?
Warum nicht, ja.
Also, ja. Du kennst die Leute, die das machen und...
Ja, das ist auch wieder eine Sache von, das ist eine Positionierungssache. Ich bin der Big Wave Surfer, der die extremsten Dinge tut und das ist auch das, wo meine Passion gerade ist und wo meine Leidenschaft ist. Jetzt diese ganzen, also alle Möglichkeiten, die du ansprichst, sind theoretisch alle möglich, aber dafür brauche ich das richtige Management.
Aha.
Und bei mir ist alles gerade so drauf aufgebaut, dass ich sportlich performen kann und die Vermarktungsschiene ist komplett offen. Also da ist tatsächlich auch da, wenn einer zuhört, der sagt, das habe ich drauf. Ja, dann ist eine Sache, die in meiner ganzen Karriere aus irgendeinem Grund nicht stattgefunden hat. Also ich habe nie den Manager gefunden, wo ich sage, okay, cool. Oder der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich habe die und die Vision, ich reiß das jetzt das auf und setze es um.
Ich meine, gerade internationale Brands, wenn man mal so guckt, na, jetzt hast du Schaeffler, Porsche, das sind schon auch große natürlich Weltfirmen, aber alles so aus deutschem Background. Ne? Also ich meine, und jetzt hast du gerade beschrieben, warum die amerikanischen oder diese Community-Firmen, aber es gäbe ja noch, weiß ich nicht, auch andere,
die ganze
Visa-Card, I don't know, so große, wie gesagt, ich komme immer auf Uhrenmarken, bin ich jetzt selber nah dran. Sowas müsste so eigentlich funktionieren.
Ja, definitiv. Also funktionieren. Die ganzen Use Cases aus der Werbung sieht man. Nivea-Werbung war die erfolgreichste Werbung. Jetzt Samsung-Werbung, super erfolgreich.
Über deine Instagram-Accounts dann?
Oder dann ist dann eher also die Nivea-Werbung war eine TV-Werbung.
Aha.
Und die ist jahrelang, ist die vor allen Champions-League-Spielen, vor allen großen TV, also männerrelevanten TV-Geschichten rauf und runter gelaufen. Und war die nachgewiesen erfolgreichste Aktivierung von Nivea Man. So.
Ich glaube, du musst mal ganz viele deutsche Influencer oder generell Influencer da nach Nazaré einladen. Dass die das mal sehen, dass die das posten. Ich meine, das ist doch das Einfachste. Aber guck mal, du hast jetzt, also ich würde sagen, ich kann, oder Paul kann das wahrscheinlich besser oder auch andere, nimm 20 Leute, lädst du ein nach Nazaré, wenn du da rausgehst, irgendwie im November. Die stehen da auf der Klippe, sind alle happy, dass du sagst denen vorher Hallo, erklärst es so ein bisschen, dann stehen die da alle, feiern das ab, dass sie da sind. Und filmen oder fotografieren dich da, was meinst du, was danach los ist? Danach hast du sofort irgendwie ein paar hunderttausend Follower mehr. Das ist, glaube ich, eine Sache von der Woche, das mit den richtigen Influencern vor Ort hochzufahren. Ja. Weil ich meine, die Bilder sind ja spektakulär, die sind jetzt nicht irgendwie tendenziös, nicht irgendwie wo man sagt, okay, was unterstütze ich hier? Das ist doch, also erscheint mir jetzt so. Hast du schon darüber nachgedacht, dass die Leute da hineinzuladen oder so?
Ja, gibt es wahnsinnig viele Ideen.
Melden die sich nicht irgendwann bei dir, dass irgendwelche großen deutschen Influencer, auch Fashion, also bei dir sagen, kann ich mal vorbeikommen oder so? Nee, bislang noch nicht.
Nee, ist eher international. Also eher so die Steve-O's und so, die das feiern und cool finden und so. Die ist ganz lustig, so ganz, ganz random, die Leute, die mit denen ich Buddy bin sozusagen, ja.
Also aus der Skate-Szene und sowas dann auch.
Ja, Skate-Szene, aus ganz anderen Szenen auch so. Aber Deutschland ist so, ich glaube, dass auch in Deutschland ist die, ist tatsächlich wahrscheinlich auch so, weil Social Media so eine eigene Welt ist. Ja? Das merke ich auch früher, weil das irgendwie, wenn ich wenn so eine News-Nachricht irgendwo rausgegangen ist, dann hat es irgendwas mit Social Media gemacht. Jetzt, als wir es mit dem Weltrekord hatten, waren so ein paar Sachen, ZDF Sport irgendwie, großer Bericht drin gewesen, zero Follower. So, dass es wirklich eine komplett getrennte Welt ist. Und auf Social Media, muss man ehrlich sein, finde ich ja nicht statt. So, wie oft poste ich? Ich poste einmal im Monat irgendwas.
Ja, aber das musst du ändern. Das musst du ändern.
Ja, deswegen brauche ich Leute, die dir machen können. Ja?
Aber ich meine, hol dir einen Videographer, einen Social Media Manager ins Team und dann, ist ja fast schon ein Frevel, dass es gibt wahrscheinlich so viele, die Bock hätten mal nach Nazareth. Ich selber bin jetzt kein Influencer, aber ich habe auch schon viel von dem Ort gehört und dann denkt man sich so portugiesische Küste so, ja. Würde ich mir jetzt nochmal angucken. Schon, ja. Und wenn man da steht und wie so im Stadion und dann surfst du da im Ozean und ich bin mir sicher, da gibt es ganz, ganz viele auch, sagen wir mal, auch, weiß ich nicht, große aus der Fashion-Szene, Frauen, Männer, vor allem kann ich Sport-Accounts, die sagen, okay, ich bin da, Sebastian hat mich eingeladen, dann gibt es hinterher auch bei dir irgendwie einen Umtrunk.
Ja.
Gute Idee, machen wir. Hast du Hunderttausende von neuen Followern, weil das, wenn die Leute feiern, und das kann man ja auch einfach mögen. Und
ja.
Als letztes vielleicht noch, was ich gesehen habe in der Vorbereitung, du engagierst dich auch sehr. Also du bist jetzt irgendwie jemand, der den Erfolg auch so weiterzugeben. Es gibt ein Format von dir, Wir machen Welle.
Ja.
Das ist so soziales Engagement.
Genau, das habe ich vor 4 Jahren, 5 Jahren mit meiner Schwester gegründet. Ist ein Förderverein, der über Surftherapie, also sozusagen Sporttherapie, benachteiligte Kids motiviert, ihnen Selbstbewusstsein beibringt und Werte eben wie, also eigentlich genau der Name Wir machen Welle kommt Umkehrschluss von Mach mal nicht so eine Welle. Das, was ich sehr viel gehört habe, so wenn ich eine Idee hatte und keiner dran geglaubt und dann war es so, ja, mach mal nicht so eine Welle. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt das essentielle Problem, was viele Jugendliche haben, ist, dass sie sich nicht trauen, ihren Träumen zu folgen oder nicht das.
Und wo macht ihr das?
Glaube.
Wo ist die Reaktion?
Also ist jetzt in Berlin hauptsächlich.
Weil deine Schwester da lebt.
Auch weil sie da lebt, aber auch weil das der Ort ist, wo wir die meisten Kids erreichen können. Wir arbeiten mit Förderschulen, das heißt, die Förderschulen bewerben sich, kommen ins Programm rein. Und es ist eine 10-monatige Vorbereitungsphase. Also die Kids lernen, also kriegen ihr Ziel kommuniziert. Also ihr werdet mal surfen. Dann ist für die meisten so, surfen. Das sind so Kids aus Marzahn, die waren 3-mal in ihrem Leben in Mitte. Haben nie den Ozean, also weit weg von der Vorstellung, dass sie irgendwann mal surfen werden. Und dann lernen die schwimmen, dann viel von denen können nicht schwimmen, zum Beispiel auch, ja, ist krass. Lernen schwimmen, Skateboard fahren, Boxen, selbst. Also,
und da bist du auch dabei, oder?
Ich bin meistens am Anfang und am Ende dabei. Weil es geht natürlich über 10 Monate und ich bin die meiste Zeit nicht da. Und dann am Ende gehen die ins Surfcamp. So, und dass diese 10 Monate sich also konstant das Ziel, wo die am Anfang auch nicht wirklich selbst dran glauben, wo auch die Eltern teilweise die Lehrer nicht mehr dran glauben, dann sagen die, der fährt eh nicht mit, der gibt sowieso auf und so. Und am Ende, wir haben eine 100%-Quote, alle sind immer mitgefahren, alle haben mitgemacht, alle haben, ein Mädel war dabei, die konnte nicht schwimmen, hatte krasse Angst vorm Wasser. Und es ist, am ersten Tag habe ich gedacht, die gibt jetzt sofort auf. In Tränen irgendwie mit Panikattacken und so weiter. Am Ende des Surfcamps stand die auf dem Brett und hat Spaß gehabt und so. Und das ist das, was mir auch Spaß macht daran, dass ich wirklich sehe, dass die Kids verändern sich in der Zeit und schaffen es diesen. Und das ist, was das Surfen auch bei mir gemacht hat. Und ich glaube, bei jedem, der ist egal, wie du bist, wer du bist, wo du bist, du fällst 50 Mal hin und du aber einmal auf dem Brett ein paar Sekunden stehst und irgendwie das Gefühl bekommst zu surfen, dann sind krass beflügendes Gefühl. So.
Top. Ja, das machst du.
Ja, macht Spaß.
Wann kommt die Doku raus?
Also eventuell im Oktober nächstes Jahr, wobei ich das jetzt...
Ah, also noch so lange hin.
Ja, wir haben jetzt noch nächste Saison, wo wir Vollgas geben mit eben dem neuen Technikstand, schauen, was da möglich ist, sportlich gesehen und dann mal schauen, ja.
Okay, also ich freue mich drauf. Wenn ich irgendwie im November in der Lazarett auftauche, rufe ich dich an, kann ich dir einen Text schicken, aber würde dann nicht wieder deinen Fokus nicht nehmen. Also nee. Vielleicht lieber nicht. Vielleicht,
kannst du ja mit den Influencern da.
Ich schaue dann mal Paul, wenn der dann bei dir tätig ist.
Genau.
Alles klar. Okay. Cool. Danke, dass du rumgekommen bist.
Jo, danke.
Ciao.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.